Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit Rolf Maffael, Präsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi wirbt am Tag der Arbeit für Miteinander von Arbeitnehmern und Unternehmen. Südkorea bekräftigt im UN-Sicherheitsrat Kurs zu friedlicher Koexistenz und Denuklearisierung. Südkoreas Exporte erreichen zweithöchsten Monatswert. Präsident Lee Jae-myung hat am Tag der Arbeit zu einem Miteinander zwischen Beschäftigten und Unternehmen aufgerufen. Bei einer Feierstunde im Präsidialamt Cheongwa-dae sagte er am Freitag, Südkorea müsse überholte Gegensätze überwinden. Erst wenn die alte Vorstellung überwunden werde, wonach Arbeitnehmerfreundlichkeit mit Unternehmensfeindlichkeit gleichzusetzen sei, könne das Land eine bessere Zukunft haben. Yi kündigte an, echtes Wachstum erreichen zu wollen. Dabei sollten Arbeit und Unternehmen, Fairness und Innovation sowie Wachstum und Verteilung so miteinander verbunden werden, dass ein Tugendkreislauf entsteht. Auch beim Arbeitsschutz und bei der Stärkung grundlegender Arbeitsrechte wolle er weitere Fortschritte erzielen. Bei der Sicherheit am Arbeitsplatz werde es keine Kompromisse geben, betonte Yi. Südkorea müsse ein normales Land werden, in dem Arbeitnehmer nicht ihr Leben riskieren müssten. In diesem Jahr trägt der bisherige Tag der Arbeitnehmer nach 63 Jahren erstmals offiziell den Namen Tag der Arbeit. Zugleich wurde der Tag erstmals zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Das Präsidialamt richtete erstmals eine Feierstunde zum Tag der Arbeit aus. Auch die beiden großen Gewerkschaftsdachverbände FKTU und KCTU begingen den Tag erstmals gemeinsam. Südkorea hat im UN-Sicherheitsrat sein Bekenntnis zu friedlicher Koexistenz und zur Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Der südkoreanische UN-Botschafter Cha Ji-hun legte diese Position am Donnerstag in New York bei einer Sitzung des Sicherheitsrats zur Nichtverbreitung im Zusammenhang mit Nordkorea dar. Zugleich forderte er Pyongyang auf, den Atomwaffensperrvertrag einzuhalten. Seit dem Amtsantritt der Regierung unter Präsident Lee Jae-myung im vergangenen Jahr verfolge Südkorea konsequent die Vision von Frieden auf der koreanischen Halbinsel, sagte Cha. Ein Abrücken vom Ziel der Denuklearisierung würde nach seinen Worten die Bemühungen um Nichtverbreitung in der Region und weltweit erheblich schwächen. Die Sitzung war auf Antrag westlicher Sicherheitsratsmitglieder, darunter die USA, einberufen worden. Anlass war der 2. Jahrestag der Auflösung des Expertengremiums, das im Auftrag des sogenannten 17-18-Komitees die Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea überwacht hatte. Südkoreas Exporte haben im April erneut die Marke von 80 Milliarden Dollar überschritten. Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums vom Freitag erzielten die Ausfuhren trotz des Kriegs im Nahen Osten einen Zuwachs von 48% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Sie lagen bei 85,89 Milliarden Dollar. Damit erreichten Südkoreas Ausfuhren im April den zweithöchsten Monatswert. Nur im März waren die Ausfuhren mit 86,6 Milliarden Dollar noch höher ausgefallen. Seit Juni des vergangenen Jahres verzeichnen die monatlichen Exporte 11 Monate in Folge einen neuen Höchstwert für den jeweiligen Monat. Den größten Beitrag zum Wachstum leisteten erneut Halbleiter. Die Chip-Exporte sprangen im April um 173,5% auf 31,9 Milliarden Dollar. Die Autoexporte gingen dagegen um 5,5% auf 6,17 Milliarden Dollar zurück. Die Handelsbilanz wies im April einen Überschuss von 23,77 Milliarden Dollar auf. Damit verzeichnete Südkorea den 15. Monat in Folge einen Handelsbilanzüberschuss. Südkorea und Australien haben vereinbart, bei der Sicherung wichtiger Energieträger enger zusammenzuarbeiten. Beide Länder wollen einander dabei unterstützen, eine stabile Versorgung mit Energieprodukten sicherzustellen, deren Beschaffung infolge des Iran-Kriegs erschwert worden sei. Hierzu veröffentlichten beide Seiten am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung zur Energie- und Rohstoffsicherheit. In der Erklärung bekräftigten beide Länder ihren Willen, eine stabile und verlässliche Versorgung mit wichtigen Energieträgern aufrechtzuerhalten. Dazu zählen Diesel und andere flüssige Brennstoffe, Flüssigerdgas sowie Kondensat. Zudem vereinbarten beide Seiten, die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten im Energiebereich zu stärken. Dabei setzen sie auf eine vertiefte regionale Zusammenarbeit sowie auf den Erhalt eines offenen Handelssystems. Australien ist Südkoreas größter LNG-Lieferant und zählt für das Land auch bei Kondensat und kritischen Mineralien zu den wichtigsten Bezugsquellen. Südkorea wiederum gehört zu den wichtigsten Lieferanten raffinierter Erdölprodukte für Australien und ist bei Diesel sogar Australiens größter Lieferant. Zwischen Südkorea und den USA gibt es nach Angaben des Seoul-Präsidialamtes keine Gespräche über eine Reduzierung oder einen Abzug der US-Truppen in Korea. Das erklärte Chefsprecherin Kang Yo-jong am Donnerstag. Anlass dafür waren jüngste Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach Washington eine Reduzierung der US-Truppenstärke in Deutschland prüfe. Die südkoreanische Regierung arbeite eng mit den US-Streitkräften zusammen, fügte Kang hinzu. Damit solle sichergestellt werden, dass die US-Truppen in Korea weiterhin gleichbleibend stationiert blieben und zur gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft beider Länder beitrügen. Einen Monat nach der Aufnahme südkoreanischer Staatsanleihen in den FTSE World Government Bond Index zieht der Anleihemarkt des Landes verstärkt ausländisches Kapital an. Nach Angaben der Regierung vom Freitag kauften ausländische Anleger zwischen dem 30. März und dem 27. April per Saldo südkoreanische Staatsanleihen im Wert von 10 Billionen Won, rund 6,8 Milliarden Dollar. Die Angaben basieren auf bereits abgewickelten Transaktionen. Damit nahmen auch die Bestände ausländischer Anleger wieder deutlich zu. Daten des Finanzinformationsdienstes Yonhap Infomax zufolge stieg der von ausländischen Anlegern gehaltene Bestand an südkoreanischen Staatsanleihen um 3,3%. Nach Einschätzung der Regierung zeichnet sich damit eine positive Entwicklung ab, zu der auch ein steigender Anteil langfristiger Investitionen zählt. Für Mai rechnet Seoul mit weiteren Kapitalzuflüssen. Iranische Medien haben Südkoreas Bemühungen um einen vorsichtigen Balanceakt zwischen den USA und dem Iran positiv bewertet. Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur MER schrieb in einem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar, Südkorea habe sich während des Iran-Kriegs anders positioniert als mehrere westliche Verbündete Washingtons. Seoul habe sich in der Krise nicht auf politische Stellungnahmen beschränkt. Vielmehr habe die Regierung konkrete Schritte unternommen und zugleich politische Signale gesendet. Als Beispiele nannte Mer die humanitäre Hilfe in Höhe von 500.000 Dollar, die Südkorea am 14. April über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz für den Iran bereitgestellt hatte. Zudem verwies die Agentur darauf, dass ein Sondergesandter des südkoreanischen Außenministers in den Iran entsandt worden sei. Südkorea sei zwar ein strategischer Verbündeter der USA, habe sich in dieser Frage jedoch nicht allein als politischer Partner Washingtons verstanden. Zumindest auf humanitärer Ebene habe Seoul versucht, zwischen dem iranischen Volk und der Logik des militärischen Drucks zu unterscheiden. Nordkorea hat Japans Pläne zur Änderung der sogenannten Friedensverfassung erneut scharf kritisiert. Das Parteiorgan Rodong Shinmun schrieb am Freitag, die geplante Verfassungsänderung ziele darauf ab, Japan zu einer militärischen Großmacht zu machen. Die derzeitige Regierung unter Premierministerin Sanae Takaichi wolle das Land in einen kriegsfähigen Staat verwandeln. Als besiegtes Land dürfe Japan keine Angriffswaffen besitzen, wurde in dem Artikel argumentiert. Auch die Verfassung verbietet es Japan, militärische Fähigkeiten aufzubauen, mit denen es das Staatsgebiet, die Hoheitsgewässer oder den Luftraum anderer Länder direkt angreifen könne. Japans Verfassung wurde 1946 nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg verkündet. In Artikel 9 erklärt Japan auf Grundlage des Pazifismus den Verzicht auf Krieg und den Einsatz von Gewalt. Das Kabinett Takaichi treibt derzeit eine Verfassungsänderung voran. Im Mittelpunkt steht dabei die ausdrückliche Verankerung der Selbstverteidigungsstreitkräfte in der Verfassung, die faktisch als Militär gelten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 1. Mai Do Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Wir hoffen, Sie sind alle schwungvoll in den Mai getanzt, liebe Hörerfreunde, vielleicht sogar wortwörtlich. Ab diesem Jahr gilt übrigens der 1. Mai in Südkorea offiziell als gesetzlicher Feiertag.
Bislang war es nämlich so, dass nur Angestellte in der Privatwirtschaft einen bezahlten freien Tag hatten. Beamte, Lehrkräfte und auch Menschen in besonderen Arbeitsverhältnissen, wie etwa Paketzusteller, mussten ganz normal zur Arbeit erscheinen. Aber dank der jüngsten Gesetzesänderung, die im letzten Monat vom Parlament verabschiedet wurde, haben ab diesem Jahr also alle Arbeitnehmer das Recht auf einen freien Tag.
Ein wirklich wohlverdienter Ruhetag für alle, und gerade an so einem entspannten Feiertag gibt es doch nichts Schöneres, als es sich gemütlich zu machen und in Ruhe die Hörerpost zu lesen.
Genau, lasst uns also schnell mal einen Blick in unser digitales Postfach werfen. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der uns am 15. April mit seinem Texon PL 880 mit Aktivantenne ARA60 mit SINPO 45444 gehört hat. Und Reinhard Schumann aus Gommern, der uns am 11. April mit seinem Grundig-Satellit 2100 mit SINPO 5x5 empfangen konnte. Dazu kommentierte Herr Schumann noch: Empfang wie ein ortsnaher UKW-Sender mit meinem Oldtimer Grundig-Satellit 2100 ohne ausgezogene Teleskopantenne.
Gemeldet hat sich auch Monitor Bernd Seisser aus Ottenau. Er schreibt: Nochmals vielen Dank für eure netten Geburtstagsglückwünsche und auch für die Geburtstagsgrüße von Hörerclubmitglied Volker Wilschrei und Monitor Erich Kröpke, über die ich mich sehr gefreut habe.
Herr Seisser fügte außerdem noch hinzu: Eine kurze Anmerkung zur Hörerecke vom 17. April. In Deutschland ist es üblich, am 1. April einen Aprilscherz zu machen. Warum gab es den Aprilscherz von KBS World Radio erst am 17. April in der Hörerecke? Wie Sie aus dem angehängten Mitschnitt hören, wurde der 24. August für die Wiederholung der Sondersendung angekündigt. Vermutlich hätte das 24. April heißen sollen.
Das ist richtig. Wir haben das absichtlich gemacht, um zu schauen, wie aufmerksam uns unsere Hörerfreunde folgen. Nein, Scherz beiseite. Bitte entschuldigen Sie den Fehler. Da habe ich mich tatsächlich versprochen.
Und ich habe es auch nicht gemerkt.
Ja, wir haben alles nicht gemerkt. Ich habe wirklich keine Ahnung, woher der August plötzlich kam. Sehr merkwürdig. Aber vielen Dank, Herr Seisser, und bravo, dass Ihnen das aufgefallen ist. Ich hoffe, unsere Hörerfreunde konnten trotzdem in die Sondersendung am letzten Freitag reinhören.
Über die Schneckenpost haben wir dann noch einen Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn erhalten, der uns am 1. April mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit SINPO 45444 gehört hat. Außerdem fügte er noch hinzu: Der Empfang von KBS World Radio auf der Kurzwelle war heute sehr gut. Kreuz und quer war wie immer sehr hörenswert. Ganz besonders interessant fand ich heute die Sendereihe Schritte zur Wiedervereinigung. Das Thema waren Lieferdienste in Nordkorea. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es das in Nordkorea so zahlreich gibt. Ein großes Lob für diesen Bericht.
Gemeldet hat sich auch Susumu Nomura aus dem japanischen Yamaguchi, der uns dieses Mal Folgendes geschrieben hat. Ich habe gehört, dass es in Korea üblich ist, getrockneten Fisch am Eingang eines Hauses auszuhängen. Das soll böse Geister abwehren. Das ist ein interessanter Brauch. Vor mehr als 50 Jahren gab es in meiner Nachbarschaft ein Haus, an dessen Eingang eine große Flasche mit japanischem Schnaps hingestellt war. Es handelte sich um Schlangenschnaps. Eine Giftschlange wird dafür in die Flasche gelegt und dann wird japanischer Schnaps hinzugegeben. Schlangenschnaps gilt als Aphrodisiakum. Unser Nachbar stellte die Flasche mit dem Schnaps im Eingangsbereich ab, was, wie der getrocknete Fisch in Korea, böse Geister abwehren soll. Es roch auf jeden Fall furchtbar.
Ja, da müsste der Schnaps seine Rolle ja eigentlich erfüllt haben,
ja,
oder? Wir fragen uns nun, ob das nur ein kurioser Brauch von diesem einen Nachbarn war, oder vielleicht ein verbreiteter Brauch in Japan beziehungsweise in bestimmten Regionen Japans ist, also den Schlangenschnaps vor die Tür zu stellen. Der getrocknete Fisch an der Tür ist in Korea jedenfalls ein verbreiteter Brauch, der eine lange Tradition hat.
Genauer gesagt handelt es sich dabei um den Alaska Pollack, auf Koreanisch Myeongtae. Er ist bei den Koreanern schon seit früher Zeit beliebt und wird auf verschiedene Weise verarbeitet bzw. zubereitet. Er kommt in Eintöpfe oder Suppen, wird getrocknet oder gebraten. Seine fermentierten Eier und Gedärme sind ebenfalls beliebte Delikatessen.
Ein Großteil des getrockneten Alaska Pollacks kommt übrigens aus der Gangwon-Provinz, wo es im Winter kalt ist, tagsüber die Sonne kräftig scheint, ein kräftiger Wind weht und es ordentlich schneit. Der Fisch wird im Freien bei Wind und Wetter an hohen Holzgestellen zum Trocknen aufgehängt, was das Fleisch zarter macht und eine längere Lagerung ermöglicht. Beim Trocknen verfärbt sich das Fleisch gelblich, weshalb getrockneter Pollack als Hwangtae, also gelber Pollack, bezeichnet wird. Damit das Fleisch einen guten Geschmack bekommt und kauffest wird und sich golden färbt, muss der Fisch lange Zeit trocknen und dabei wiederholt gefrieren und auftauen. Die daraus zubereitete Suppe gehört übrigens zu den beliebtesten Gerichten gegen einen morgendlichen Kater bei den Koreanern.
Früher war es Brauch, diesen getrockneten Fisch an seinem Bauch mit langen Seidenfäden zu umwickeln und an der Eingangstür aufzuhängen, wenn man frisch umgezogen ist, einen neuen Laden eröffnet hat oder um das Neujahr zu feiern. Der Alaska Pollack behält auch nach dem Trocknen seine ursprüngliche Form. Mit seinen weit aufgerissenen Augen soll der Fisch als unermüdlicher Wächter Tag und Nacht das Haus im Blick behalten und aufpassen, dass nichts Böses eintrinkt. Mit seinem weit geöffneten Maul soll er eintreffendes Glück auffangen, aber gleichzeitig auch alles Unglück auffressen und vernichten können. Der lange Zopf aus Seidenfäden, mit dem der Fisch umwickelt ist, steht sinnbildlich für die Hoffnung, dass der geschäftliche Erfolg und das eigene Leben so endlos und ununterbrochen sein mögen wie ein langer Faden.
Heute sieht man es eher selten, dass ein echter getrockneter Fisch vor der Haustür hängt. Stattdessen gibt es dekorative Fischanhänger aus Holz und anderen Materialien, die man an seiner Stelle an der Tür aufhängen kann. Seit geraumer Zeit ist es auch ein Trend, diesen Fischglücksbringer in kleinerer Form und in schönem Design aus Plüsch, Holz oder anderen dekorativen Stoffen gegenseitig zu verschenken.
Ja, also wie Sie hören, die Liebe für den Alaska Pollack in Korea ist groß. So gab es auch einen Sänger, der genau darüber gesungen hat. Sie hören gleich den Song Myeongtae, Alaska Pollack von Kang Sanae.
Myeongtae. ¡Gracias! 딸은 명란젓, 아가미로 만든 아가미젓, 누나는 국을 술안주하고 개긴 국을 끓여먹고 어느 하나 버릴 없는 형태. 그 기름으로는 또 야동으로도 쓰인대지요. 피가 되고 살이 되고 노래 되고 시가 되고 이야기 되고 안주 되고 내가 되고 네가 되고 그대 너무 아름다워요. 그대 너무 부드러워요. 그대 너무 맛있어요. 잘 먹겠습니다.
Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Einen Fernseh- und einen Radiotipp gibt es für die nächste Woche, schreibt Herr Kröpke. Arte bringt in seinem Kulturmagazin Stadtland Kunst am Dienstag, dem 5. Mai um 12.25 Uhr den Beitrag Hangang und die Wunden der Vergangenheit. Thema ist der jüngste Roman der Literatur-Nobelpreisträgerin Unmöglicher Abschied über den Aufstand und das Massaker auf der Insel Jeju im Jahr 1948. Eine Wiederholung gibt es am darauffolgenden Mittwoch, dem 6. Mai um 7.20 Uhr.
Im Radiotipp steht wieder ein Star der klassischen Musik aus Südkorea im Mittelpunkt, nämlich der Pianist Song Jin-jo. Der Deutschlandfunk sendet im Konzertdokument der Woche am Sonntag, dem 3. Mai um 21.05 Uhr ein Konzert des Deutschen Symphonieorchesters Berlin, das am 26. April dieses Jahres in der Philharmonie Berlin stattfand. Unter dem Motto Musik am Scheideweg präsentieren das Orchester und Song Jin-jo als Solist am Klavier Werke von Augusta Holmes, Anton Webern, Ludwig van Beethoven und Robert Schumann.
Und von uns gibt es noch eine kurze Werbung für die heutige Ausgabe der Interviewsendung Sofern so nah. Zu Gast ist heute Rolf Maffail, Präsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft und ehemaliger deutscher Botschafter in Korea. Anlass ist unter anderem das diesjährige 60. Jubiläum der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft, die seit ihrer Gründung dazu beiträgt, den Austausch zwischen Deutschland und Korea auf gesellschaftlicher, kultureller und politischer Ebene zu fördern und zu vertiefen. Im Gespräch geht es um die Entwicklung der deutsch-koreanischen Beziehungen, die Rolle der Gesellschaft im Laufe der vergangenen Jahrzehnte sowie um Perspektiven für die zukünftige Zusammenarbeit beider Länder.
Ja, soweit dazu. Und bei uns geht es jetzt weiter mit der Post. Bei Monitor Volker Wilschrey bedanken wir uns für die Empfangsberichte der letzten 5 Freitage. Mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 konnte Herr Wilschrey an den Freitagen vom 20. März bis zum 17. April jeweils einen Kurzwellenempfang von SINPO 55454 verzeichnen. Herr Wilschrey erzählte uns außerdem noch:
Marisa und ich waren im März wieder auf Tagesfahrt mit dem Bus. Am 28. März fuhren wir zunächst nach Freiburg im Schwarzwald und von dort aus über den Rhein ins Elsass. Dort besuchten wir die Vauban-Festungsstadt Neuf-Brisach mit der wohl am besten erhaltenen Festungsanlage von Vauban, Baumeister des französischen Königs Louis XIV. Diese gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Danach besuchten wir noch das romantische Städtchen Bergheim an der elsässischen Weinstraße.
Den Reisebericht dazu hat uns Herr Wilschrey mitgeschickt, wofür wir uns herzlich bedanken. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte am 17. April störungsfrei übers Internet bei uns reinhören und fügte noch hinzu, interessant waren die eingangs erwähnten Themen Fundsachen und Briefkästen. Briefkästen sind bei uns auch seltener geworden, aber wenn sie vorhanden sind, dann werden sie noch zweckmäßig verwendet. Für Fundsachen gibt es sogenannte Fundämter, die sich bei den jeweiligen Gemeindeämtern befinden. Die Fundsachen werden dort deponiert, beziehungsweise man versucht dort, den Verlustträger ausfindig zu machen. Der wird nach Bekanntwerden über die Fundabgabe informiert und der Fund wird dann vom Verlustträger abgeholt. Wird der Fund nach längerer Zeit nicht abgeholt, dann verfällt er zugunsten der Gemeinde und nach einiger Zeit wird er dann versteigert. Geldbeträge werden sehr oft abgeholt. Dafür wird ein Finderlohn einbehalten und an den Finder ausbezahlt.
In Korea verläuft das ähnlich. Der Finder muss erst einmal den Fund innerhalb von 7 Tagen beim Fundbüro hinterlegen, wonach der Verlustträger darüber informiert wird oder der Fund auf einer Liste auf der Homepage des Fundbüros abrufbar ist. Dabei muss der Finder auch angeben, ob er eine entsprechende Kompensation erhalten möchte, wenn der Fund an den Besitzer zurückgeht. Dies alles muss vorausgehen, um Anspruch auf eine Kompensation erheben zu können. Gesetzlich steht dem Finder ein Finderlohn von 5 bis maximal 20% der Fundsache zu. Wenn sich aber auch nach 6 Monaten niemand meldet, hat der Finder das Recht auf die Fundsache und kann sie an sich nehmen. Das hängt natürlich von der Art der Fundsache ab. In meinem Fall hätte ich die Geldklammer haben können, da ich ja nichts mit einem Ausweis einer anderen Person hätte anfangen können. Aber das habe ich gleich abgelehnt. In solchen Fällen nimmt Staat die Fundsache in Besitz oder sie wird an soziale Einrichtungen gespendet.
Monitor Igal Benger aus Ochtrup schrieb uns, dass er vor mehreren Jahren auch einmal sein Portemonnaie verloren habe, als er krank gewesen und auf dem Weg zum Arzt gewesen sei. Er schrieb uns: Während des ausgedehnten Fußmarsches von Ochtrup nach Gronau habe ich mein Portemonnaie an einer zu der Zeit mäßig stark befahrenen Straße abgelegt. Ein aufmerksamer Autofahrer hat dies bemerkt und es beim Fundbüro abgegeben. Drin enthalten waren einige Karten wie Bankkarte, Ausweiskarte und Krankenversichertenkarte.
Mein Mann hatte ausgerechnet genau am Tag vor unserer Hochzeit sein Portemonnaie verloren. Anders als ich wird er normalerweise nicht so leicht aus der Ruhe gebracht, aber da ist er total in Panik geraten, weil wir ja nach der Hochzeit auch gleich zum Flughafen mussten für die Flitterwochen. Er war völlig aufgelöst und fragte, wie wir ohne Geld nach Hawaii reisen könnten. Es ist natürlich etwas unglücklich, dass das Portemonnaie vor einer längeren Reise zu verlieren, aber er war ja nicht der einzige von uns, der Geld hatte. Nachdem ich ihm also klar gemacht hatte, dass auch ich Kreditkarten besitze und außerdem ausreichend Bargeld für beide habe, hat er sich allmählich beruhigt und konnte wieder klar denken. Er lief also erstmal zu der U-Bahn-Station zurück, von wo er gerade kam, und suchte das dortige Fundbüro auf. Und zum Glück war sein Portemonnaie dort auch abgegeben worden mit allem, was drin war. Nach dem kurzen Schock konnten wir also entspannt heiraten und mit dem nötigen Geld und Karten in die Flitterwochen fahren.
Na, ein Glück.
Ja.
Der Solar U-Bahn-Gesellschaft zufolge sollen Portemonnaies auf Platz 1 unter den Fundsachen in der U-Bahn stehen. Im Jahr 2025 sollen an den U-Bahn-Stationen in Seoul insgesamt knapp 168.000 Fundstücke abgegeben worden sein. Umgerechnet bedeutet das, dass etwa alle 3 Minuten etwas verloren geht. Davon führt das Portemonnaie mit über 36.000 Fällen die Liste der verloren gegangenen Gegenstände an und verteidigt den ersten Platz nun schon seit 5 Jahren ununterbrochen. Danach folgen Kleidungsstücke, Taschen und Handys. Auch die Menge an verlorenem Bargeld ist beachtlich. Insgesamt wurden fast 580 Millionen Won in den Bahnen gefunden. Zum Glück konnte ein Großteil davon den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.
Kuriose Funde gibt es ab und zu aber auch. An den Wochenenden bleiben oft Marathon-Souvenirs liegen. An der U-Bahn-Station Ichun, wo sich das Nationalmuseum befindet, tauchen begehrte Museums-Souvenirs auf. Rund um die U-Bahn-Station Seoul, wo auch der Hauptbahnhof Seoul liegt, lassen Fahrgäste, die mit dem Zug angereist sind, auch mal ihre Tüten mit frischem Gebäck liegen, die sie bei berühmten Bäckereien außerhalb von Seoul extra gekauft und mitgenommen haben müssen.
Immerhin gut die Hälfte aller Fundsachen findet den Weg zurück zu ihren Besitzern. Um den Service noch bequemer zu machen, bietet die U-Bahn-Gesellschaft inzwischen auch Lieferdienste an. Wer etwas verloren hat, kann sich sein Eigentum also gegen Gebühr liefern oder in einem Schließfach verstauen lassen. Das ist natürlich praktisch für diejenigen, die nur schwer während der Öffnungszeiten des Fundbüros vorbeischauen können. Für die zweite Hälfte des Jahres ist außerdem geplant, eine Lieferung der Fundsachen bis zur Wohnung des Besitzers zu ermöglichen, was vor allem für Senioren eine Erleichterung sein könnte.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Udo Becker in Kurtscheid, Klaus Schulze in Zwickau, Detlef Meyer in Rastede, Michael Geisler in Schweig, Joachim Kalkbrenner in Hildesheim, Petra Kugler in Ottenau, Erik Oeffinger in Lauenburg, Stefan Kölsch in Annweiler, Rob den Böhr in Heinenort, Karl Bölke in Schwerin, Carlo Markulis in Linnig, Johann Reibold in Schriesheim, Noah Wendland in Schwabach und Anne Röse Bölke in Schwerin.
Sowie an Siegbert Gerhard in Frankfurt, Dr. Peter Kurz in Stuttgart und Marlies Andorf in Meckenheim. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag. Herr Seiser gratulierte uns außerdem noch zum Jahrestag. Vom 1. Mai 1981, als die erste deutschsprachige Kurzwellensendung ausgestrahlt wurde. Herzlichen Glückwunsch zum 45-jährigen Deutschjubiläum, fügte Herr Seiser noch hinzu.
Vielen Dank, liebe Herr Seiser. Wir danken nochmal allen unseren Hörerfreunden, die uns diese 45 Jahre mit Freude, Glück und schönen Erinnerungen gefüllt haben.
Mitfeiern möchten wir heute mit dem Song Chukje Kunal, ja, jener Festtag, jener festliche Tag, gespielt von der Weltmusikgruppe Ogamdo. das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Wu Yong-in
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Chamchare. Chamchare heißt auf Deutsch so viel wie da bist du gut drin oder tolle Leistung. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ada, die in einem Kaufhaus seiner Information arbeitet, darf erstmals die internen Durchsagen übernehmen. Damit dieser freudige Moment festgehalten wird, ruft sie Tungman herbei.
야, 근데 나는 왜 불렀을까?
이 역사적인 순간에 당연히 네가 있어야지.
특별히 해줄 임무도 있고. 3시 30분에 내가 첫 방송을 하거든. 내 데뷔 방송 녹음 좀 해줘.
녹음? 아, 진짜. 와, 별걸 다 시키네. 야, 그러면 생방이 지금 20분밖에 안 남았는데 얼른 스피커 바로 아래 자리를 잡아야 될 거 아니냐고?
아유, 넌 또 시키면 참 잘해. 아?
좋아, 출동.
An einer Stelle sagt Ada hier, Cham chare, da bist du gut drin.
Cham chare.
Cham chare.
Cham chare.
Mit Cham chare kann man zum einen jemanden, der unter einem steht oder einen Freund oder Kollegen loben. Do manjeomya, gungbu cham chare. Chingchan kamsahamnida. Schon wieder die volle Punktzahl? Du bist wirklich gut im Lernen. Vielen Dank für das Lob. Hier noch ein Beispiel. 너 노래 참 잘해. 고마워. Du singst wirklich gut. Danke. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
너 노래 참 잘해.
고마워.
너 노래 참 잘해.
고마워. 너 노래 참 잘해.
고마워.
너 노래 참 잘해.
고마워.
Zum anderen kann man damit aber auch das Verhalten von jemandem, der unter einem steht, oder von einem Freund oder Kollegen sarkastisch kritisieren. 너 늦었어? 아무튼 참 잘해. 죄송합니다. Du bist schon wieder zu spät? Wirklich tolle Leistung. Es tut mir leid. Hier noch ein Beispiel. 숙제 안 했어요. 참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Tolle Leistung. Deswegen sind deine Noten auch so, wie sie sind. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
숙제 안 했어요.
참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지.
숙제 안 했어요.
참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지. 숙제 안 했어요.
참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지.
숙제 안 했어요.
참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지.
그럼 Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 참 잘해 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lotje. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. In diesem Jahr feiert die deutsch-koreanische Gesellschaft ihr 60-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung trägt sie dazu bei, den Austausch zwischen Deutschland und Korea auf gesellschaftlicher, kultureller und politischer Ebene zu fördern und zu vertiefen. Zu Gast haben wir heute Rolf Maffael, Präsident der deutsch-koreanischen Gesellschaft und ehemaliger deutscher Botschafter in Korea. Im Gespräch geht es um die Entwicklung der deutsch-koreanischen Beziehungen, die Rolle der Gesellschaft im Laufe der vergangenen Jahrzehnte sowie um Perspektiven für die zukünftige Zusammenarbeit beider Länder. Guten Tag, Herr Maffael. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Könnten Sie sich für unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, bitte?
Hallo, ich bin Rolf Maffael, Präsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft. Ich bin von Hause aus Jurist, war früher Staatsanwalt, bevor ich jetzt Diplomat geworden bin. Und als Diplomat war ich unter anderem Botschafter in der Republik Korea von Sommer 2012 bis 2016, dann Botschafter in Kasachstan und schließlich beim Europarat in Straßburg. Heute bin ich im Ruhestand.
Wow, da waren Sie 2012 bis 2016 auch in Korea. Jetzt sind wir hier, aber Sie sind jetzt wieder zurück in Deutschland.
Ja, ich lebe in Berlin.
Ah, in Berlin, okay. Und wir haben hier die Information, dass Sie auch heute Präsident der deutsch-koreanischen Gesellschaft waren und zuvor deutscher Botschafter in Korea. Wie hat sich Ihr persönlicher Bezug zu Korea im Laufe der Jahre entwickelt?
Ich bin eigentlich schon sehr lange in Kontakt mit Korea. Also vor 30 Jahren, schon Ende der 90er Jahre, habe ich in der Europäischen Kommission in der Abteilung der Handelspolitik zu Asien gearbeitet und damals waren also Handels- und Investitionsfragen mit Korea das Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und auch ASEM, der Europa-Asien-Zusammenarbeit, diesen ASEM-Prozess habe ich bearbeitet, der ja dann zu dem Gipfel in Seoul im Jahre 2000 geführt hat. Dann die Zeit als Botschafter, 4 Jahre, war natürlich äußerst beeindruckend. Land, Errungenschaften der Koreas, seine Menschen haben mich tief beeindruckt. Und schon damals habe ich beschlossen, dass ich auch längerfristig gerne mit Korea wieder arbeiten möchte. Natürlich, wenn man Botschafter ist, geht man in ein anderes Land und muss sich ganz darum kümmern. Aber nach Eintritt in den Ruhestand habe ich beschlossen, dann in der deutsch-koreanischen Gesellschaft die enge Zusammenarbeit und Freundschaft mit Korea wieder zu pflegen. Dadurch darf man als Präsident dann auch jedes Jahr am deutsch-koreanischen Forum in Deutschland oder Korea teilnehmen kann, ist es mir heute möglich, die Freundschaft mit Korea besonders zu pflegen.
Wow, das ist ja schon in den 90ern, haben Sie ja gesagt, also schon über 36 Jahre her, Ihre Beziehung zu Korea. Das ist natürlich super. Und in diesem Jahr feiert die deutsch-koreanische Gesellschaft ihr 60-jähriges Bestehen. Welche Bedeutung hat dieses Jubiläum für Sie persönlich vielleicht?
Für mich persönlich ist es eine große Freude, dieses Jubiläum als Präsident mitgestalten zu können, denn es bringt immer eine besondere Aufmerksamkeit. Wir werden also am 20. Juni eine größere Festveranstaltung in Bonn haben, dem Gründungsort der Gesellschaft. Wir arbeiten an der Herausgabe einer Festschrift mit dem Titel Deutsch-Koreanische Geschichten aus 60 Jahren. Und wir konnten aus Anlass des Jubiläums jetzt zum ersten Mal auch eine Ausstellung in Korea durchführen. Derzeit wird in der X-Are Galerie der Korea Foundation in Seoul eine Video-Virtual-Reality-Installation gezeigt, der Sprung. Das ist der Sprung von den Soldaten von Rat Schumann über die Grenzanlagen 1961.
Wow.
Das aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, können Sie jetzt in der XR-Galerie der Korea Foundation in Seoul. Ein gemeinsames Projekt, das auch von unserer Schwestergesellschaft, der koreanisch-deutschen Gesellschaft, in Seoul unterstützt wird.
Das ist ja super. Wissen Sie vielleicht, wie lange diese Ausstellung ungefähr noch geht?
Die Ausstellung, diese Installation ist Teil der Ausstellung Facing Faces. Das sind alles Virtual Reality Installationen und sie dauert bis zum 31. Juli.
Ach super, dann haben wir noch Zeit. Und auf jeden Fall die Hörerinnen und Hörer, die jetzt wahrscheinlich auch das mitbekommen haben, werden auf jeden Fall, wenn sie in Seoul sind, das auch mal auf jeden Fall sich ansehen. Und ich gehöre auch auf jeden Fall zu denen. Und kurz nochmal zurück zu der Gesellschaft nochmal eine Frage. Könnten Sie vielleicht kurz uns erläutern, welche Rolle die deutsch-koreanische Gesellschaft seit ihrer Gründung gespielt hat? Und ist die nur in Bonn oder jetzt ganz in Deutschland auch tätig?
Die Gesellschaft hat mehrere Regionalverbände, insgesamt 6 Regionalverbände, also Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland. Und zum Zeitpunkt der Gründung war die Aufgabe, Sie werden sich amüsieren, Korea in Deutschland bekannt zu machen, denn 1966 wusste man noch nicht viel über Korea. Und natürlich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen beider Länder zu fördern. Ganz konkret war der Anlass aber auch die Tatsache, dass eben durch das Anwerbeabkommen 1963, in den 60er und 70er Jahren doch fast 20.000 Bergarbeiter und Krankenschwestern nach Deutschland kamen. Und die Hilfe für diese Gruppe beziehungsweise die Unterstützung bei der Integration in Deutschland war eine der Kernaufgaben unserer Gesellschaft. Heute hat sich alles gewandelt und heute sehen wir uns als Plattform des Austauschs zwischen Deutschen und Koreanern, die hier in Deutschland leben.
Ah, und gibt es auch vielleicht welche Projekte oder Initiativen, die die Gesellschaft für Sie, also oder für Sie persönlich auch besonders wichtig sind, beziehungsweise auch, die Sie hervorheben möchten?
Also wenn man es als längerfristig oder strukturelles Projekt sieht, dann sind wir ja für den zivilgesellschaftlichen Austausch und damit auch für die Kultur zuständig. Und ein wichtiges Element dort ist die Würdigung von Personen, die besonders zum kulturellen Austausch beigetragen haben, durch den Nirok-Lee-Preis, der jährlich alternierend von der deutschen koreanischen Gesellschaft in Deutschland und von der koreanisch-deutschen Gesellschaft in Seoul verliehen wird.
Oh.
Vor 2 Jahren hat sich ein Preis der Begründer des Faches Koreanistik an deutschen Universitäten, Professor Sasse, erhalten.
Oh.
Im letzten Jahr haben wir den Preis an Yi Ki-young vergeben. Das ist die Übersetzerin, die fast alle Werke der Nobelpreisträgerin Han Gang ins Deutsche übersetzt hat.
Super.
Und damit Han Gang für uns zugänglich gemacht hat. Das zweite Element, das ich erwähnen möchte, ist der Jugendschüleraustausch der WKG mit Korea, der bereits seit 15 Jahren läuft und wo alle 2 Jahre bei Building Bridges deutsche Schüler nach Korea gehen für 10 Tage und umgekehrt im Jahr darauf koreanische Schüler nach Deutschland.
Wow.
Das dritte Element, um die Senioren zu würdigen, ist die Handok-Seniorenbrücke des Regionalverbandes Nordrhein-Westfalen, die sich besonders an ältere Menschen aus koreanischer Herkunft richten, die in Deutschland leben und die Unterstützung in ihrem Alltag im Alter bekommen sollen. Und letztlich Sprachtandem-Tische. Das macht besonders der Regionalverband Baden-Württemberg, wo regelmäßig solche Sprachtandems stattfinden, damit Deutsche Koreanisch lernen können und dies gemeinsam mit Muttersprachlern.
Das ist ja sehr vielfältiges Programm auf jeden Fall, das Sie anbieten und auch sehr, sehr schön. Also ich kannte die Gesellschaft noch nicht früher, weil ich aus Berlin komme, aber ich bin auf jeden Fall mal interessiert und ich glaube, viele der Hörerinnen und Hörer sind jetzt wahrscheinlich auch interessiert und werden es auch auf im Internet vielleicht mal aufsuchen, bestimmt.
Ja, also wir haben auch gerade vor 2 Wochen eine neue Website oder eine neu gestaltete Website lanciert, sodass man jetzt all diese Aktivitäten hier einfach auf unserer Website sehen kann, wenn sie eingeben, deutsch-koreanische Gesellschaft erscheinen wird.
Na super, das passt ja super zum Timing gerade. Und dann die nächste Frage. Sie haben ja in Korea sowohl als Diplomat, auch als heute als einer anderen Perspektive erlebt. Was hat sich Ihrer Meinung nach am stärksten verändert? 2012 sind jetzt auch schon 14 Jahre her. Ich weiß nicht, wann war vielleicht Ihr letzter Besuch in Südkorea? Sehen Sie da vielleicht auch starke Veränderungen oder ist was auch gleich geblieben vielleicht?
Also mein letzter Besuch in Korea war im letzten Herbst zur Sitzung des deutsch-koreanischen Forums und dann konnte ich noch 2 Wochen Korea besuchen. Und ich habe natürlich viel Kontinuität gesehen, auch weiterhin große Anstrengungen im Bereich des V-Wesens, um den Menschen genügend Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise war er völlig überrascht, als ich nach Hopzu kam und ein ganzes Viertel, was früher so kleine Häuser waren, auf dem Weg zum Naksan Beach, plötzlich eine riesige Hochhaussiedlung. Mhm. Also hier könnte sich Deutschland, finde ich, ein Vorbild nehmen in der koreanischen Anstrengungen, Wohnraum zu schaffen, gerade in Berlin. Ja.
Ja.
Aber wenn ich die Unterschiede, was mir am meisten auffiel im Grunde, ist die Bedeutung, sowohl in der politischen, gesellschaftlichen Diskussion als auch im Alltag, der demografischen Entwicklung und der Alterung der Gesellschaft in Korea. Das war tatsächlich 2012 auch schon ein Thema, aber bei weitem nicht so wichtig und so präsent wie heute. Und im Grunde war meine Erfahrung auch, wenn man das Straßenbild sieht oder wenn man mit der Metro fährt, dass wirklich sich die Zusammensetzung der Menschen ändert, dass man sehr wenig Kinder oder kleinere Kinder im Straßenbild sieht. Also das war etwas, was mir doch aufgefallen ist und was mir Menschen, die schon im Jahre 2000 ob den Fummel waren, eigentlich noch stärker bestätigt haben.
Denken Sie auch vielleicht, dass das vielleicht ein Thema oder ein Bereich werden könnte für die Zukunft, für die deutsch-koreanische Zusammenarbeit?
Das ist ein wichtiges Thema. Alle Fragen der Sozialsysteme sind ein wichtiges Thema. Und wenn Sie die Sozialreferentin der Botschaft, deutschen Botschaft in Seoul fragen, dann gehört sie zu den am stärksten beschäftigten Menschen an der Botschaft, weil sie so viele Anfragen zu beantworten von koreanischen Behörden gibt.
Und wie kann die deutsch-koreanische Gesellschaft insbesondere jüngere Generationen vielleicht stärker einbinden? Sie haben ja schon gesagt, dass Sie ja unter anderem auch dieses Austauschprogramm haben. Haben Sie auch noch weitere Projekte?
Also ein zweites Projekt, nicht der Gesellschaft, aber des Forums. Und Sie sehen, der Kontext vom deutsch-koreanischen Forum ist wichtig. Ist das Netzwerk junge Generation Deutschland-Korea, wo jedes Jahr neue Gruppen gebildet werden, die dann auch die Gelegenheit haben zur Reise nach Korea in der Altersgruppe zwischen 20 und 30 Jahren. Und hier wird also eine neue, ein bisschen an der Zukunft der deutsch-koreanischen Beziehung gebastelt. Für uns als deutsch-koreanische Gesellschaft ist wichtig, dass in Deutschland das Interesse der jungen Menschen an Korea in den letzten 10 Jahren enorm geworden ist. Die Zahl der Koreanistikstudenten ist fast explodiert. Die Zahl der Deutschen, die für ein Auslandssemester nach Korea gehen, ist enorm angestiegen. Und die Botschaft sagt mir, dass auch die Zahl der Deutschen, die dort hingehen zu studieren und in Korea leben wollen, deutlich angestiegen ist. Und für uns ist es wichtig, gerade diese Menschen, wenn sie zurück nach Deutschland kommen, mit unseren Programmen anzusprechen und damit dauerhaft für die deutsch-koreanische Freundschaft zu gewinnen.
Ja, dazu würde ich dann auch gehören wahrscheinlich. Ich bin jetzt hier länger in Korea noch, aber genau, wenn es dann irgendwann mal zurück nach Berlin gehen sollte, dann weiß ich, an wen ich mich wenden müsste.
Dann sind Sie genau der Zielpublikum.
Und dann vielleicht nochmal zum Abschluss. Welche Ziele oder Schwerpunkte möchten Sie persönlich als Präsident der deutsch-koreanischen Gesellschaft in der Zukunft setzen?
Die Rolle der deutsch-koreanischen Gesellschaft als Plattform, als Treffpunkt zwischen Deutschen und Koreanern hier in Deutschland auszubauen. Die Menschen, die Deutschen, die in Korea gelebt haben, studiert haben, umgekehrt die Koreaner, die jetzt für koreanische Firmen hier in Deutschland sind, die Studenten, die hier sind. Die Plattform, wo sich Deutsche und Koreaner zusammen treffen können, ist die deutsch-koreanische Gesellschaft. Und mit unserem Programm sollte es gelingen, möglichst viele von diesen Gruppen anzusprechen. Insbesondere, und das ist unser aktueller Schwerpunkt, diejenigen Kinder und Enkel, der Krankenschwester und Bergarbeiter, die vor 60 Jahren nach Deutschland gekommen sind und die zwar Deutsche sind heute, aber sich häufig doch noch der koreanischen Kultur verbunden fühlen. Deshalb wird ein Hauptthema unserer Festveranstaltung in Bonn auch sein, eine Diskussionsrunde zwischen der ersten, zweiten und dritten Generation derjenigen, die in den 60er Jahren aus Korea nach Deutschland gekommen.
Wow, erste, zweite und dritte Generation. Es ist ja super. Also ich finde auch, dass auf jeden Fall die Gesellschaft eine sehr gute Plattform oder auch ja als Tool so gesehen auch nutzt, um sich halt auszutauschen und auch den Austausch zwischen den beiden Ländern zu vertiefen. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei Ihnen für Ihre Zeit und wünschen noch einen schönen Mittwoch.
Das wünsche ich Ihnen ganz meinerseits.
Danke.
Viele Grüße nach Seoul.
Dankeschön. Tschüss. Danke.
Wiederholen. Tschüss.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilayda Asingiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.